Wenn wir über die Energiewende sprechen, dann sprechen wir meistens über den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Eine immer größere Menge an Windkraftanlagen und Photovoltaik reicht aber noch nicht, um unser Energiesystem zu transformieren. Entscheidend ist nämlich, dass wir die erneuerbaren Energien auch nutzen können, wenn gerade kein Wind weht und keine Sonne scheint. Kurzum, wir müssen die Energie speichern. Und hier kommen Batterien ins Spiel. Sie sind einer der Hoffnungsträger für die Energiewende. Deshalb schauen wir uns diesmal im Forschungsquartett an, was Batterien eigentlich wirklich leisten können, welche Mythen sich halten und woran geforscht wird, damit sie noch besser werden. Ich bin Caroline Breitschädel, schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.
Batterien begegnen uns ja die ganze Zeit über. Wenn ich mich hier im Studio so umgucke, dann sehe ich schon direkt mehrere mit Batterien ausgestattete Dinge. Aber was steckt da eigentlich drin und was macht Batterien für die Energiewende so spannend? Meine Kollegin Esther Stephan hat dazu mit dem Physiker Dr. Sebastian Risse vom Helmholtz-Zentrum Berlin gesprochen. Er leitet die Forschungsgruppe Electrochemistry, ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Operando Batterieanalyse und er arbeitet unter anderem an neuen Batterieanalyseverfahren. Das Besondere daran, das Forschungsteam beobachtet die Batterie während des Betriebs, führt Messungen durch und bekommt so tiefere Einblicke in die Funktionsweise der Batterie. Und ich bin gespannt, was er Esther so erzählt hat. Hi Esther.
Hallo.
Ich bin ja immer ein Fan davon, erstmal Begrifflichkeiten zu klären, damit wir uns nicht in Missverständnissen verstricken. Und bei Energiespeichern komme ich immer ein bisschen ins Straucheln, weil da in den Medien mal von Akkus und mal von Batterien die Rede ist. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Hat der was mit der Wiederverwendbarkeit zu tun?
Ich dachte ja immer, dass Akkus die sind, die man wieder aufladen kann, Batterien nicht. Also ich erinnere mich noch, wir hatten früher so ein Akku-Aufladegerät. Mhm. Und je weniger Akkus oder Batterien man benutzt, desto seltener werden die natürlich. Aber da ist es auf jeden Fall ein Ding. Und dann dachte ich immer, Akkus sind die, die man wieder aufladen kann. Batterien kann man nur einmal benutzen.
Ja, dachte ich auch.
Gibt man dann ab. Mir ist aber auch schon mal aufgefallen, dass mein Handy eine Batterie hat. Also wenn ich da in die Einstellungen gucke, dann steht da Batterieleistung. Aber ich dachte immer, gut, man benutzt es halt irgendwie synonym vielleicht. Als ich dann aber mit Herrn Risse gesprochen habe darüber, war das auch meine erste Frage an ihn, ob das denn eigentlich jetzt das Gleiche ist. Er forscht nämlich zu Batterien am Institut Elektrochemische Energiespeicherung am Helmholtz-Zentrum Berlin. Und er hat mir dann erklärt, dass Akkus einzelne Zellen sind und Batterien sind mehrere davon zusammengeschaltet. Und das hat also jetzt gar nichts mit Aufladen oder nicht wieder Aufladen zu tun. Darüber hinaus unterscheidet man in primäre und sekundäre Systeme. Das sind dann eben Batterien, die man nur einmal benutzen kann und welche, die man wieder aufladen kann.
Also Akku ist ein Akkumulator, praktisch die Kurzform. Und es ist schwierig, man kennt das natürlich von so einer Handbohrmaschine, ne? So ein Akkuschrauber. Da hat man dann unten diese Akkuzelle sozusagen dran. Eine Batterie ist eher so der Zusammenschluss von mehreren Zellen zu einem großen Gebilde, sozusagen parallel oder in Reihe geschaltet, diese einzelnen Zellen und die bilden dann diese Batterie. Das ist auch im Auto übrigens so, in diesen Elektroautos.
Und diese Batterien, die spielen für die Energiewende eine riesige Rolle, weil sie dabei helfen sollen, dass wir den Strom, den wir aus der Sonnen- und Windenergie produzieren zum Beispiel, auch dann nutzen können, wenn gerade die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. Also auch während einer sogenannten Dunkelflaute. Die ist ja momentan das, was so für viele auch der Angstgegner bei der Energiewende ist. Weil in Deutschland natürlich jetzt gerade im Winter das ziemlich häufig vorkommt, dass die Sonne kaum scheint.
Mhm. Ja, logisch. Solange der Wind weht und die Sonne scheint, kann man den erzeugten grünen Strom zwar auch nutzen, also durch Direktverbrauch in Echtzeit, aber wenn man den Strom aus erneuerbaren Energien zwischenspeichern kann, dann ist man natürlich viel flexibler. Und man ist auch bei einer Dunkelflaute nicht plötzlich wieder auf Strom aus konventionellen Kohle- oder Gaskraftwerken angewiesen. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ohne Batterien zum Stromspeichern gibt es auch keine Energiewende.
Ja, das könnte man so sagen. Die sind sozusagen dieses Verbindungsstück. Wir brauchen die Batterien also nicht nur für E-Autos, was ja immer so das Standardbeispiel ist für die Energiewende, sondern wirklich auch für unsere Stromnetze.
Auf der allgemeinen Stromversorgungsschiene, also für die ganz normalen Haushalte, da sind stationäre Energiespeicher wichtig und gerade auch solche, die solche Stromspitzen bzw. Windspitzen rausfiltern aus dem Netz. Und das kann man auf Tagesebene sozusagen sehr gut mit Batterien machen. für diese Langzeitspeicherung, da bietet sich eher sowas wie Wasserstoff zum Beispiel an. Aber wenn es jetzt um Tagesabspeicherung angeht, also um 12 Uhr scheint die Sonne, da verbraucht aber jemand zu Hause kaum Strom, weil meistens auf der Arbeit oder so. Und da kann man das gut abspeichern und nachts dann wieder benutzen, wenn man dann zu Hause ist und zum Beispiel den Herd benutzt oder morgens kurz vor der Arbeit vielleicht noch eine Wäsche wäscht und so weiter. Und das sind dann die Heimspeicher oder auch die kommerziellen Speicher, die, muss ich sagen, auch jetzt stark anziehen.
Also ein Puffer zwischen der privaten Solaranlage auf dem Dach und der Waschmaschine beziehungsweise zwischen dem industriellen Wind- oder Solarpark und einer Fabrik zum Beispiel.
Genau, und tatsächlich ist Deutschland da auch schon ganz gut dabei. Also es gibt schon relativ viele sogenannte Heimspeicher, also Batterien in Häusern mit Solaranlagen. Aber inzwischen geht es auch stark in Richtung Großspeicheranlagen.
Bis jetzt ist der Heimspeichermarkt eigentlich das Dominierende in Deutschland. Das ist die meiste Leistung installiert. Und jetzt zieht aber auch diese kommerziellen Speicher, diese Großspeicherwerke, kam auch schon öfters jetzt in den Nachrichten, dass da jetzt ganz viel geplant ist an Energiespeicherleistungen von Batterien. Also da auf der stationären Ebene spielen Batterien eine große Rolle. Das sind aber eher andere Systeme, die kostengünstig sind und auch nachhaltig, weil die halt hoch skaliert sind.
Okay, also das Potenzial ist riesig und gerade bei stationären Batterien, also eben keine Batterien in irgendwelchen kleinen Elektrogeräten, sondern Stromspeicher an Solaranlagen, Windparks etc. Also gerade bei diesen stationären Batterien ist auch noch ziemlich viel Luft nach oben.
Genau, und je nachdem, wo und wofür Batterien eben eingesetzt werden, braucht es auch unterschiedliche Batterietypen. Das hat mit der Leistung zu tun, aber klar natürlich auch mit Fragen nach Kosten und Nachhaltigkeit. Also ist diese eine Batterie jetzt gerade an dieser Stelle auch wirklich sinnvoll?
Was ja auch immer wieder ein Thema ist, ist die Sicherheit von so Batterien. Also ich kriege immer wieder mal mit, dass zum Beispiel auf Frachtschiffen plötzlich eine E-Auto-Batterie anfängt zu brennen. Und das habe ich auch schon als Argument gegen E-Autos gehört. Also ist das ein Ding?
Ja, also es ist ja so ein Klassiker, ne? Also die Sorge, die ist ja auch verständlich, aber man muss auch sagen, diese Sorge ist auch in der Regel einfach übertrieben. Sebastian Risser hat mir erzählt, dass da auch gern mal ein bisschen aufgebauscht wird.
Es verbrennen ja auch mehr, relativ gesehen, mehr Verbrennerautos auf den Straßen als Batterieautos. Das wird oft in den Medien nicht so genannt. Aber die Statistik sagt, man ist sicherer, wenn was Feuer angeht, in den Elektroautos.
Dass E-Autos recht sicher sind, das liegt übrigens daran, dass manche Batteriechemien empfindlicher sind als andere. In E-Autos stecken oft sogenannte Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien. Die haben eine sehr hohe Energiedichte. Und wenn es da knallt, dann wirklich auch so richtig. Aber es gibt auch technische Schutzsysteme, die das verhindern. Heute sind da die Sicherheitsstandards einfach sehr hoch.
Aber gibt es auch Batterietypen, die noch ungefährlicher sind?
Ja, zum Beispiel sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die sind besonders stabil, weil sie nicht so schnell mit Sauerstoff reagieren. Und sie werden zum Beispiel oft in stationären Speichern eingesetzt. Also jetzt nicht in Autos oder Handys, was wir eben schon hatten, sondern eben für das Stromnetz.
Und warum ist das so? Warum nutzt man gerade die?
Weil da eben Platz auch nicht so eine ganz große Rolle spielt wie beim Auto oder beim Handy, sondern das ist dann eher auf die Lebensdauer zum Beispiel angelegt. In Autos schaut man dann tatsächlich einfach auf die Leistung. Okay, wie weit kommt man denn damit? Das ist eigentlich genau das, was ich eben schon meinte, ne? Also dass man gucken muss und abwägen muss, welche Batterie, welche Chemie an welcher Stelle wirklich sinnvoll ist.
Mhm. Das heißt, es gibt nicht die eine Batterie, die für jeden Einsatzzweck perfekt ist, sondern man muss halt immer genau auf den Zweck gucken.
Genau, und da kommt dann eben auch die Forschung ins Spiel, weil die immer nach neuen Materialien sucht, die noch mehr Vorteile mit sich bringen.
Wir haben am Anfang ja gesagt, dass Sebastian Risse in seiner Forschung Batterien in Echtzeit beobachtet, also während sie in Verwendung sind.
Genau, die Methode, die heißt Operando-Analyse. Das heißt also, Risse und sein Team beobachten die Batteriezellen ganz genau, während sie laden und entladen, also bei dem, wofür sie eigentlich hergestellt werden.
Und wie funktioniert diese Analysemethode?
Das ist eine ziemlich krasse Technik. Sebastian Risse und sein Team, die nutzen dafür unter anderem die Strahlung vom Synchrotron in Berlin. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen und die Folge verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Nochmal kurz zusammengefasst, das Synchrotron kann man sich ganz, ganz, ganz doll vereinfacht vorstellen wie ein Röntgengerät. Und mit dem können sie dann in die Batterie reinschauen, ohne sie dabei zu zerstören.
Also Operando, lateinisch, und das bedeutet, dass wir, während wir die Zelle laden, entladen, mit sogenannten Sonnen, also zum Beispiel Photonen, also Röntgenlicht, reinschauen in die Batteriezellen oder auch mit Neutronen.
Und das Spannende ist eben, dass sie so sehr genau sehen können, was da auf molekularer Ebene passiert. Also zum Beispiel, welche Materialien gut funktionieren und welche nicht.
Und funktionieren im Sinne von, also dass er erforscht, welche Materialien zum Beispiel schneller ermüden als andere? Also aus welchen Materialien man Batterien am besten herstellt, um langfristig die beste Ladeleistung für den jeweiligen Einsatzzweck zu haben?
Ja, in der Operando-Analyse kann Sebastian Risse zum Beispiel so sehen, wann eine Batterie an Leistung verliert. Also warum sie sich nach vielen Ladezyklen nicht mehr vollständig auflädt. Also du kennst es vielleicht vom Handy. Bei meinem, ich hatte das eben schon mal erzählt, es gibt ja diese Einstellung und da kann ich sehen, dass meine Batterie im Moment noch 100% hat. Dieses Handy ist aber wirklich auch noch ziemlich neu. Und irgendwann geht das dann runter und dann ist sie vielleicht irgendwann nur noch bei 60% oder so. Und auch wenn sie voll geladen ist, also wenn dieser Balken voll aufgeladen ist, lädt sie tatsächlich nur noch zu 60% auf. Und wenn man das erforscht, warum sie dann nicht mehr komplett auflädt, dann kann man gezielt eben auch an spezifischen Schwachstellen forschen.
Wir haben da vorher eine Performance gemessen und dann können wir diese Performance mit dem nächsten Zyklus wieder vergleichen. Und jetzt sieht man zeitaufgelöst, wann verliert die Zelle praktisch Kapazität, wann baut die Zelle sogenanntes Überpotenzial auf, wann werden diese Widerstände in der Zelle, diese Innenwiderstände in den Batterienzellen, wann steigen die besonders an? Steigen die etwa die ganze Zeit ganz kontinuierlich linear an? Ist nicht der Fall, es ist immer an bestimmten Punkten. Und wenn man das weiß, wo das passiert, dann kann man diese Mechanismen, diese elektrochemischen Reaktionen, die da an diesen Punkten immer stattfinden, die kann man dann gezielt optimieren und verbessern, sodass dann die gesamte Degradation der Zelle weniger wird und dadurch die Performance der Zelle besser wird.
Das klingt nach ziemlich viel Feinarbeit.
Ist es auch, aber es lohnt sich, weil man so eben die Lebensdauer von Batterien in Zukunft verlängern könnte oder ganz neue Systeme erforschen könnte, die theoretisch viel mehr Energie speichern könnten. Der aktuelle Standard sind ja Lithium-Ionen-Batterien, aber es gibt auch Alternativen mit viel mehr Potenzial. Sebastian Risse hat mir erklärt, dass die nächste Generation Batterien auf Materialebene auch ganz anders aussehen könnte.
Was wir mit unserer Operando-Analyse hauptsächlich analysieren, sind neuartige Elektroden. Das sind einmal Schwefelkathoden und Siliziumanoden und Zinnanoden. Die haben eine sehr hohe Kapazität. Was ist denn diese elektrochemische Kapazität? Also die gibt an, mit wie viel Gewicht in der Kathode ich sozusagen, das ist eine Lithium-Ionen-Batterie, ein Lithium-Ion abspeichern kann. Man muss sich das so wie so ein Gerüst vorstellen. Und um so ein Gerüst zu bauen, brauche ich ja Atome auf molekularer Ebene. Und da kann ich jetzt so ein Lithium-Atom zum Beispiel reinstecken. Jetzt ist die Frage, ja, wie groß ist denn dein Gerüst, was du dafür brauchst, um ein einziges Lithium-Atom abzuspeichern? Und das hat ja ein Gewicht, das Gerüst. Und daraus ergibt sich dann die gravimetrische Kapazität. Ja, also je, wie viel Milliampere-Stunden, Kapazitätseinheit, kann ich denn pro Kilogramm oder pro Gramm Material der Elektrode abspeichern? So, Lithium-Ionen ist relativ niedrig, aber dafür funktioniert es auch sehr gut. Ja, das muss man abwägen. Da kann man bestimmt locker 250 Amperestunden pro Kilogramm abspeichern. Jetzt gibt es aber auch noch andere Systeme, wie zum Beispiel Schwefelkathoden, und die haben eine theoretische Kapazität von 1675 Amperestunden pro Kilogramm. Also sechsmal so viel, theoretisch.
Das klingt nach einem ziemlich deutlichen Fortschritt. Warum nutzt man das denn nicht jetzt schon längst?
Das läuft einfach noch nicht so stabil wie bei den bisher bewährten Systemen. Sebastian Risse hat das ganz anschaulich verglichen mit einerseits einem Gabelstapler und andererseits einem Radlader.
Also Lithium-Ionen kann man sich so vorstellen, das ist ein großes Lager. Auf der einen Seite ist es wie so ein Lagerregal für die Anode, da sind sozusagen die Kisten Lithium-Ionen. Und auf der anderen Seite ist die Kathode auch wieder so ein Lagerregal. Und praktisch der User, das Battery-Management-System, ist der Gabelstaplerfahrer, der fährt dann sozusagen hin, holt sich so ein Ion, fährt es rüber und steckt es ganz sauber an die richtige Stelle ins Lager rein. Das ist sehr selektiv und funktioniert ganz lange, immer gut, bis irgendwann mal eine Kiste runterfällt, aber das ist ja eher selten. Bei Lithium-Schwefel ist es ein bisschen anders. Das ist eher so, man hat da so einen Haufen Sand, den möchte man gerne von A nach B mit einem Radlader fahren. Und leider, wenn man das immer wieder macht, fällt auf dem Weg natürlich was bei runter.
Okay, und die Forschung will aus dem Radladersystem ein Gabelstaplersystem machen?
Im Prinzip schon. Und das würde dann auch dazu führen, dass Batterien in Zukunft noch viel mehr Energie speichern können. Und das wäre übrigens auch nachhaltiger, weil Materialien wie Silizium oder Schwefel viel verfügbarer sind.
Aber ich vermute mal, bis das dann im Smartphone oder im Auto landet, dauert es noch ein bisschen.
Ja, da ist noch einiges an Forschung nötig. Das Schöne ist aber, mit den neuen Messmethoden im Synchrotron kommen auch die Ergebnisse viel schneller. Und da wird auch an der Infrastruktur weitergebaut, um da noch mehr und noch besser forschen zu können.
Da bauen wir jetzt gerade eine neue Beamline, die genau für Batteriematerialien geeignet ist. Und die heißt SOTEX und die macht Soft-to-Tender X-Ray Spektroskopie. Und da haben wir dann geplant, also die soll 2029 an den Start gehen, also sind gut unterwegs gerade. Und da haben wir dann ein Batteriehotel. So, und das bringt uns wieder zurück zur Energiewende und zur Operandoanalyse. Man muss sich dazu vorstellen, da können dann praktisch sogenannte Nutzer weltweit oder auch aus Deutschland, Batterieforscher, kommen dann zu uns am Synchrotron und sagen, hey, wir haben jetzt hier 5 Zellen mitgebracht, die möchten mal gerne einchecken in das Hotel sozusagen. Dann kommen die in dieses Hotel rein und ein Roboterarm, der Concierge sozusagen, der kümmert sich dann darum, dass die Gäste aus den Hotelzimmern immer pünktlich zum Solarium sozusagen, zur Bestrahlung in den Strahlmaschinen und dass man dann dort gucken kann, entweder Kurzterm, also wirklich kurzfristig, das heißt wirklich mal einen kompletten Zyklus aufnehmen, was da so passiert.
Ein Batteriehotel, das ist aber ein schönes Bild.
Ja, ne? Ich finde das auch ganz niedlich. Da wird sich dann halt angeschaut, wie verhalten sich denn die Zellen über die Zeit, wie altern sie, wo geht Energie verloren und das ist alles super präzise und bringt uns dann wahrscheinlich auch schnell einige Schritte weiter.
Also was ich aus dem Gespräch heute auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es nicht die eine perfekte Batterie gibt, sondern verschiedene Materialien und Systeme, die alle ihre Stärken und aber auch Schwächen haben. Wie sieht denn die Batterie-Zukunft aus?
Also im Grunde sagt das auch Sebastian Risse, dass die Zukunft in der Vielfalt liegt und dass es nicht diese eine Superbatterie geben wird, die alles kann, sondern wie gesagt unterschiedliche, je nach Einsatzzweck.
Das heißt, es wird eine Entwicklung geben und eine Diversifizierung, dass es keine eierlegende Wollmilchsau gibt, sondern es wird dann auch Natrium-Ionen-Batterien zum Beispiel geben. Dann wird es weiterhin Lithium-Ionen-Batterien natürlich geben, aber es gibt auch für spezielle Anwendungen auch diese Lithium-Schwefel-Batterien.
Und dann wird es in Zukunft noch ein Thema geben, das jetzt schon viel wichtiger wird. Und das ist die Frage nach dem Recycling. Aktuell landen einfach viele Batterien auf dem Müll und das ist ein echtes Problem, weil da ja auch voll viele wichtige Rohstoffe drinstecken, die auch unter schwierigen Bedingungen abgebaut werden. Und da gibt es auch schon erste Projekte, die zum Beispiel Solarenergie fürs Recycling nutzen, also quasi die grüne Batterie dann auch wieder grün loswerden. Aber das steckt alles noch in den Anfängen.
Und was wünscht sich Sebastian Risse für die nächsten Jahre? Wo will er mit seiner Forschung hin?
Das lasse ich Ihnen einfach mal selber erzählen.
Wir sehen eine Diversifizierung von Batteriechemien. Für verschiedene Anwendungen sind verschiedene Batteriechemien dann zur Verfügung. Wir werden nicht alles mit Lithium totschlagen können, weil Lithium dann auch langsam wieder knapp wird. Stationäre Speicher werden eine sehr große Rolle spielen in der Zukunft. Und was jetzt noch, vielleicht nicht so viele auf der Agenda haben, aber das kommt mit so einer Wucht, Batterierecycling. Ja, das sind eigentlich so die drei Sachen, also verschiedene Systeme, stationär und Recycling, das sind die großen neuen Themen.
Danke dir, Esther, für das Gespräch und für die Einblicke.
Sehr gerne.
Batterien sind ein zentraler Baustein für die Energiewende, aber nicht jede Batterie ist für alles geeignet. Dr. Sebastian Risse und sein Team am Helmholtz-Zentrum Berlin forschen daran, die Effizienz und Kapazität von Batterien zu steigern und Batterien nachhaltiger zu machen, vom Materialeinsatz bis hin zum Recycling. Das war's für diese Woche vom Forschungsquartett. Vielen Dank an meine Kollegin Esther Stephan, die das Interview mit Dr. Sebastian Risse geführt hat und die mit mir die Redaktion für diese Folge hatte. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Themenvorschläge für kommende Folgen habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Zum Beispiel über die Kommentarfunktion bei Spotify oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Macht's gut und bis dahin.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.